Paddelschlag. Der Kanu-Podcast, powered by Kanu NRW.
Hi und hallo zum Paddelschlag-Podcast des Kanuverbands NRW. Ich bin Axel Tillmanns und freue mich heute sehr auf meinen heutigen Gast, den ich persönlich eigentlich immer nur mit einem Paddel in der Hand kenne. Heute haben wir ihm dieses Paddel aber einfach mal abgenommen und ihm ein Mikrofon in die Hand gedrückt. Freue mich sehr auf die Folge mit Marc Huse vom Kanuverband NRW. Folge 3 im Paddelschlag-Podcast und wir gehen heute mal weg tatsächlich vom Leistungssport auf dem Wasser, gehen mal rein in den Breiten- bzw. Freizeitsport und freue mich sehr zunächst mal, dass ich Marc Huse vom Kanuverband NRW hier habe. Marc, schön, dass du da bist.
Ja, danke, hallo.
Jetzt müssen wir einmal klären, du hast tatsächlich ja mehrere Aufgaben im Verband. Auf der einen Seite bist du Fachwart bzw. Kanu-Wandersportwart und beauftragter Sub- und Freizeitsport und das Thema Ausbildung und Sicherheit hast du auch noch im Paket.
Ja, das ist richtig.
Da kommt einiges zusammen.
Ja, das stimmt wohl.
Heißt am Ende, da steckt natürlich auch viel Leidenschaft für den Sport bei dir dahinter, sonst würdest du das natürlich ja auch nicht machen. Hol uns einmal rein. Wie bist du selber zum Paddelsport gekommen?
Reiner Zufall.
Okay.
Ja, weil mich einfach mal ein Freund mitgenommen hat, das ist ja schon Jahrzehnte her, der einfach mal gesagt hat, setz ich mal ein Kanu. Fand ich am Anfang doof. Nach ein paar Metern Paddeln stellte ich fest, zum Thema Gesundheit, zum Thema Bewegung, vor allem in der Natur, ideale Variante, zumal das auch Spaß gemacht hat. So, und ab da war ich angefixt.
Kann ich verstehen. Dann relativ schnell auch ein eigenes Kanu gekauft oder wie lief es weiter bei dir?
Ja, das ging bei mir sehr schnell. 2-3 Monate habe ich verschiedene Kanus ausprobiert. Habe mir dann ein eigenes Gebrauchtes gekauft für günstig Geld und habe mit Kurzbooten angefangen, also mit Wildwasserbooten. Das habe ich auch 7 Jahre lang mit Emsigkeit betrieben und auch so von den Stufen her auch ein bisschen höher, Wildwasserstufe 3 und 4. Bin dann irgendwann aber auch mal zu Seekajaks gewechselt, weil auch das seine Faszination hat. Also auf Seen, auf Meeren, Küstengebieten. Und dann sind die anderen Bootsformen im Laufe der Jahre natürlich immer mehr dazugekommen, weil ich den Blickwinkel immer aufgehalten habe und mal geguckt hat, okay, wie geht's mit den anderen Bootsformen? Und da hatte ich diese ganzen Ämter noch gar nicht. Das hat sich ja alles erst später entwickelt.
Wolltest dich ausprobieren sozusagen. Genau. Ja. Wann kam Stand-Up-Paddeln dazu?
Gar nicht so lange her. Wenn ich das jetzt hochrechne, habe ich aktiv jetzt auch vom Verband, sind es 5-6 Jahre, wo ich im Verband was mache, 2 Jahre drauf, also maximal 7 Jahre, seitdem sub ich.
Auch mit großer Begeisterung.
Ja, mindestens genau wie in den anderen Bootsformen.
Kannst du das für dich so fassen, wie viele Stunden im Jahr du auf dem Wasser unterwegs bist? Ich meine, du hast nebenberuflich auch eine eigene Schule auch. Da kommt ja einiges zusammen, oder?
Ja, ich habe da den Synergieeffekt. Das passt meistens zusammen. Pro Jahr habe ich es mir noch nicht ausgerechnet. Aber pro Woche bin ich locker 15 bis 16 Stunden am Wasser.
Wow. Also viel Erfahrung und eben ja ganz viel Leidenschaft tatsächlich für den Paddelsport. Hol uns einmal ab, was zählt tatsächlich denn alles zum Freizeit- und Kanu-Wandersport im Verband?
Wenn wir das in der Form differenzieren, Wandersport ist, wie der Name schon sagt, das ist der klassische Wandersport. Lange Strecken in der Natur, idealerweise noch in Gemeinschaft. Da haben wir zum Beispiel die Bezirksfahrten, alles, was man in Gemeinschaft mit den Vereinen und dem Verband machen kann. So, das ist die Hauptsparte. Daraus ergibt sich der Wandersport. Natürlich gibt es dann auch noch andere Sachen. Die Trainings in den Vereinen, die gehören dann natürlich auch dazu. Es gibt spezielle Veranstaltungen. Grundsätzlich ist da zu trennen, wenn ich jetzt so eine Abgliederung mache zwischen Freizeitsport und Leistungssport, ist die Zielrichtung natürlich eine andere. Beim Freizeitsport ist es ganz einfach so, die Leute sollen Spaß haben, die sollen sich in der Natur bewegen, sollen sich gesund bewegen. Na, und vor allem Konditionen stärken und das in der Gemeinschaft tun.
Da war jetzt schon viel drin. Du hast die Gemeinschaft angesprochen, das Naturerlebnis. Macht das dann tatsächlich eben den Wandersport dann an der Stelle auch aus?
Richtig. Und das unterscheidet es natürlich auch ein bisschen vom Leistungssport.
Dann lass uns doch direkt mal reingehen in die schönsten Reviere hier in NRW. Du hast sie wahrscheinlich alle schon mal bepaddelt. Was sind so für dich die Highlights in NRW? Wo muss man unbedingt mal mit einem Paddel unterwegs sein?
Also wir haben so viele, die mag ich jetzt im Einzelnen gar nicht aufzählen. Natürlich, wenn wir das in Gewässerkategorien einteilen, die wir in NRW haben. Wir haben die Bundeswasserstraßen, wir haben den Rhein, der vorwiegend genannt werden kann, weil sich da natürlich viele Möglichkeiten ergeben, mit der entsprechenden Ausbildung natürlich.
Klar, ja.
So, wir haben jetzt was die Bootsform Kurzboot anbetrifft. Wir haben unheimlich viele, die Sülz, die Oker, die Erft zum Beispiel, wo mit Kurzbooten eine ganze Menge zu machen ist. Trotz der Renaturierung geht es immer noch. Mhm. So, wir haben die großen Seen, die wir auch, was heißt große Seen, ne? Aber wir haben auf jeden Fall Seen, die man da noch nutzen kann. Insofern bewegt sich das vom Kleingewässer oder vom Wald- und Wiesenfluss, wie die, ja, die Ruhr ist ja auch schon was größer, aber die Nies zum Beispiel, auch das kleinere, kann ein Paddelrevier sein, bis zu Seen oder angrenzenden Seen, Baldener See, da gibt's genügend.
Ja, also gerade in NRW geht einem da nie die Fantasie auch aus, beziehungsweise die Möglichkeiten gehen einem aus. Was genau macht der Verband denn im Bereich des Freizeitsports? Also wie unterstützt er uns Paddler auch?
Ich fange mal mit dem Thema Ausbildung an. Mhm. Natürlich immer in Ansatz als Service für die Vereine, dass wir natürlich auch Ausbildungsmöglichkeiten anbieten. Mhm. Es geht damit los, dass wir natürlich die Trainer ausbilden, die in den Vereinen tätig sind. Trainer C, Kanu Freizeitsport. Das geht damit los, wenn wir spezifisch auf einzelne Bootsformen eingehen. Beim Subinstructor heißt das nicht Trainer C. Mhm. Dann ist das der Subinstructor als Lehrgang.
Aber quasi vergleichbar mit einem C.
Ja, nicht ganz.
Okay.
Ne, also da ist es so, dass das eine verkürzte Ausbildung ist. Das okay. Nennen wir Vorstufenqualifizierung. Mhm. 40 Lehreinheiten, Trainer C 120.
Okay,
das daran kann man nicht immer erkennen, ja, wo der Unterschied liegt.
Ja.
Bis auf, es gibt ja noch andere Themen wie Ausbildung. Mhm. Jetzt gerade, was in dem Thema aktuell ist, Nachhaltigkeit, Ökologie, bieten wir Lehrgänge an, bieten wir aber auch Diskussionsrunden an. Mhm. Oder Besprechungsrunden, wo Leute sich informieren können. Sexualisierte Gewalt ist sicherlich ein Thema, was jetzt auch gerade akut ist. So und so haben wir eine Vielzahl an Themen, die wir möglich machen, an denen Vereine und Vereinsmitglieder teilnehmen können. Also nicht nur Vereinsmitglieder, weil wir ja auch Mitglieder haben im Verband, die nicht direkt im Verein sind, sondern Einzelmitglieder. Die zählen natürlich auch dazu.
Mhm. Mitglieder ist natürlich ein wichtiges Thema, auch Inklusion schreibt ihr euch da ja auch groß auf die Fahne, damit eben der Verein ja tatsächlich ein Ort für jedermann und jeder Frau ist.
Richtig. Mhm. Die Bemühungen, die waren vor Jahren schon da. Mhm. So, jetzt mal auf den Punkt gebracht, jeder Verein ist natürlich bemüht, es kommen neue Mitglieder. So, und man versucht auch als Verein, und das ist das Thema Gemeinschaft, alle unter einen Hut zu bringen, na, alle zu integrieren. Und da geht es jetzt unabhängig von Geschlecht oder Herkunft, ob mit Einschränkungen oder nicht. Das ist grundsätzlich nie das Thema gewesen. Nur jetzt geht es natürlich verstärkt auch in den Themenbereichen Ausbildung und Information. Was können wir noch mehr tun, um Leute noch mehr mit in die Vereine zu bringen, mehr an Veranstaltungen beteiligen zu können, wo vorher die Beeinträchtigungen dafür gesorgt haben, dass das eingeschränkt geht oder gar nicht.
Also Ausbildung im Großen, ganz großes Thema für euch dann an der Stelle mit besonderen Themen dann darunter. Jetzt haben wir im Vorgespräch auch kurz schon mal drüber gesprochen. Wir haben ja tatsächlich so ein bisschen den Trend, dass viele Leute ohne eine Vereinsanbindung tatsächlich aufs Wasser gehen, ohne Ausbildung dann auch aufs Wasser gehen. Sich irgendwo in einem Baumarkt ein günstiges Sub schießen oder ähnliches und dann einfach mal loslegen. Das ist tatsächlich zunehmend auch ein Problem, gerade was das Thema Sicherheit auch angeht, oder?
Ja, nicht nur das Thema Sicherheit, weil man konnte den Fall merken mit Corona. Mhm. Man konnte in einer Gemeinschaft nicht mehr raus. Das haben die meisten Leute dazu genutzt und die gerade die Discounter, die sind auf den Zug aufgesprungen, Subs ohne Ende zu günstigen Preisen und dann haben die Leute natürlich zugegriffen. Das Problem ist natürlich auch, das merkt man auch an den Unfallstatistiken, dass die natürlich gerade zur Corona-Zeit immer weiter hochgegangen sind. Es erklärt sich natürlich von alleine, ob ich auf einem Sub stehe oder an einem Kanu sitze. Es gibt schon ein paar Sicherheitsregeln, die man beachten sollte. Mhm. Ne, richtig, Geltschutzausrüstung von 28 Grad, das Wasser hat es nämlich nicht, kann schnell ein Unfall passieren. Bis zum Thema Nachhaltigkeit, also es gibt schon Zonen, die sollte man nicht befahren. Das sorgt für Ärger. Einmal bei den Kommunen, die jetzt zuständig sind für die Seen. Auch bei den Bundeswasserstraßen wird es ja noch schlimmer, dass Regeln nicht befolgt werden und dann kann das richtig gefährlich werden.
Mhm. Umso sinnvoller, tatsächlich eine Vereinsanbindung zu suchen, mal in einem Verein vorbeizugehen und einfach zu sagen, hey, ne, zeig mir mal, was wichtig ist und vielleicht bleiben die Leute ja dann auch im Verein hängen und haben eben Freude in der Gemeinschaft.
Richtig, zumal der Bezug oder die Verbindung vom Kanuverband zu den Vereinen natürlich wesentlich direkter ist. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass wir als Kanuverband, wir versuchen natürlich auch unter Verwendung sozialer Medien natürlich auch an die Nicht-Organisierten ranzukommen. Mhm. Das machen wir natürlich. Ich bin ja zum Beispiel Mitglied in 10 Facebook-Gruppen. Und okay. da ist es natürlich ja so, die schreiben mich schon an und fragen, hör mal, wie sieht das aus? Darf ich da paddeln? Welche Informationsquellen kann ich nutzen, um SUP-Verbote oder Kanu-Verbote? Wie ist das mit den Regelungen, Wassertiefen? Wann darf ich wo wie? So, und soweit uns das möglich ist, versuchen wir denen dann auch die Informationen zu geben. Und das ist nicht nur Werbung für den Kanu-Verband, sondern das ist eine Erhöhung der Sicherheit, die uns allen nutzt.
Marc, du hast die Corona-Zeit angesprochen, eine Zeit, wo natürlich viele Menschen den Weg aufs Wasser gefunden haben, weil vieles andere ja einfach nicht möglich war. Viele haben sich einen SUP gekauft oder vielleicht auch ein aufblasbares Boot irgendwo gekauft und ja, haben bestenfalls ihre Leidenschaft für den Paddelsport entdeckt. Und da stellt sich natürlich dann für diese Leute irgendwann die Frage, macht das eigentlich Sinn, dann auch in einen Verein zu gehen mit meinem SUP, mit meinem aufblasbaren Boot? Wie begegnet ihr dieser Situation?
Das ist eine Herausforderung, die die Vereine haben aktuell und denen sich auch stellen müssen. Mhm. Weil grundsätzlich war es früher immer so, da gab es klassische Gruppen, Küstenfahrer, die fahren in Langbooten unterwegs, Wildwasserfahrer, die fahren Flüsse unterwegs. So, und dieses Bild, das ist verschwommen. Mhm. Ne, dadurch, dass mehr Bootsformen dazugekommen sind. Offenes Meer ist eine andere Sache. Ne, auch das ist begrenzt. Jetzt greifen wir an andere Reviere. Die Herausforderung für die Vereine besteht natürlich darin, jede Bootsform hat seine Einschränkungen. Mhm. Geschwindigkeit, Wendigkeit, Sicherheit. So, wie gehe ich damit um? Im Verein, also als Trainer, als Vorstand, wie integriere ich die in den Verein? Im Rahmen der Aktivitäten, wir machen Touren. Mhm. Das heißt also, wir machen keine nur für eine Bootsform, sondern wir machen eine gemischte Tour. So, jetzt muss ich als Trainer natürlich auch mit einkalkulieren, wie schnell darf die Gruppe sein, damit alle mitkommen? Mhm. Wo sind die Grenzen der jeweiligen Bootsform? Und das stellt die Trainer in den Vereinen natürlich vor neue Herausforderungen.
Heißt aber wiederum im Umkehrschluss auch, es muss dann in der Ausbildung eben auch thematisiert werden. Wie kriege ich die dann eben mit rein? Wie kann ich die als Trainer mit reinnehmen? Und bestenfalls dann über die Trainer in die Vereine auch nochmal getragen werden, dass da ja generell eine Offenheit herrscht, oder?
Richtig. Mhm. Das ist vollkommen korrekt. Und da ist es natürlich so, für die Trainer ist es natürlich leicht, Blickwinkel aufmachen, Scheuklappen weg und sich auch mal mit den anderen Bootsformen auseinandersetzen, die auf einen zulaufen könnten, wenn Interessenten kommen. Da kommt einer mit dem Packraft, was ja durchaus häufiger zu sehen ist. Nur die Dinger fahren nicht besonders gut geradeaus. Ja. So, yeah, was mache ich jetzt damit und wie integriere ich die? Bei SUPs ist es jetzt mittlerweile so, da haben sich die Leute dran gewöhnt, weil das ist ja jetzt nicht seit gestern so. So, und die kennen jetzt auch mittlerweile, weil auch immer mehr Kanuten erkennen, ich probiere das jetzt mal aus, ich probiere andere Sachen aus. Wir haben aber immer noch genügend Bootsformen, wo viele der Kanuten sagen, kann man nicht mit paddeln und steig mal lieber auf ein Festboot um. Früher gab es auch Faltboote. Warum nicht? Mhm. Ne, nur gerade bei Touren ist es so und gerade im Training ist es so, wie harmonisiere ich die unterschiedlichen Bootsformen, sodass alle Spaß haben und alle ihren Mehrwert daraus tragen. Mhm. Das ist eine Herausforderung.
Eine Herausforderung, aber eben ja auch eine Chance für die Vereine, Leute nochmal für den Vereinssport auch zu begeistern, also Chance nutzen. Und da ist ja tatsächlich auch eine Besonderheit beim Kanuverband, weil ich ja auch als Einzelmitglied Mitglied sein kann. Also ich muss quasi ja nicht über einen Verein Mitglied werden.
Richtig. Das ist auch dem geschuldet. Wir haben natürlich von der Mentalität, das Freizeitangebot ist so groß, das spielt da natürlich auch eine Rolle, dass es schon Leute gibt, die sagen, ich will mich nicht an einen Verein binden. Die haben auch die Mentalität der letzten 10, 20 Jahre, Verein ist da muss man Arbeitsstunden machen, man muss sich der Gemeinschaft anfügen. Das ist schon lange nicht mehr so, weil Vereine sind weitaus flexibler geworden, weitaus offener. Mhm. Und auch da braucht sich keiner mal zu scheuen, in einem Verein reinzugucken und einfach mal zu fragen, hey, kann ich mal was ausprobieren? Kann ich mal beim Training mitmachen? Da ist mittlerweile jeder Verein offen gegenüber.
Und es gibt ja genug, 350 Vereine. Das sollte irgendwo in der Nähe immer ein Verein tatsächlich auch sein. Jetzt machst du all deine Ämter ehrenamtlich. Ganz viel Arbeit, die muss natürlich irgendwie organisiert werden. Wie muss man sich das im Verband vorstellen? Wie ist das organisiert bei euch?
Wir haben eine Geschäftsstelle, ganz klar. Da arbeiten Hauptberufliche, weil sonst könnten wir das gar nicht stellen. Wir haben den Jens Hüttke, unseren Geschäftsführer. Wir haben unseren Präsidenten, der sich um politische Dinge kümmert. So, wir haben für die Jugend, weil das ja getrennt davon gesehen wird, weil gerade das ein extrem wichtiger Bereich ist. Es gibt einen Jugendvorstand, einen Jugendwart im Kanuverband. So, aber auch das läuft nach denselben Regeln, so dass da die Arbeit gemacht werden kann, die die Ehrenamtlichen nicht machen können. Aufgrund der Zeit.
Klar. Du sprichst es schon an, man darf natürlich als Verband auch nicht stehen bleiben, muss natürlich auch gucken, wo sind die Zukunftsthemen. Aber lass uns mal eben einen Blick zurückwerfen. Wie hat sich denn der Wandersport, gerade der Kanu-Wandersport, in den letzten Jahren entwickelt?
Wenn man das kurz fasst, ist es ja einfach so, man setzt die letzten Generationen mal zurück. Früher war das so, Vater, Mutter im Kanuverein, natürlich kommen die Kinder mit dazu. So, und das lebt sich dann über Generationen, ne, weil Kanu integrativer Bestandteil des Familienlebens war, würde ich fast mal so behaupten. Das hat sich natürlich in den letzten Generationen ein bisschen revidiert. Also wenn wir jetzt in den aktuellen Zeitraum reingehen, das Angebot an Freizeitaktivitäten hat zugenommen und auch dass die Mentalität zu, wie nehme ich Freizeitsporten wahr, hat sich natürlich auch gewandelt. Und da haben wir den Kasus Knacktus, dass es für die Vereine von daher natürlich ein bisschen schwieriger geworden ist, an die Mitglieder ranzukommen. Die Mitglieder anzusprechen und die Mitglieder für den Sport zu gewinnen.
Wie kann man denn gerade so eine junge Zielgruppe dann auch für den Sport begeistern? Also welche Ansätze, welche Ideen gibt's da?
Wenn man das jetzt trennt, wir nehmen jetzt Erwachsene und wir nehmen Jugendliche. Man denkt jetzt einfach darüber nach. Auch da hat sich nichts geändert. Gerade Kinder und Jugendliche wollen Action haben. So, und da muss man sich natürlich auch mal die Frage stellen, ist es jetzt für Jugendliche im Anfang interessant, so wir paddeln jetzt 50 Kilometer von A nach B. oder haben wir was Actionreicheres? Deswegen ist es so, also Jugendliche interessieren sich nach wie vor für Kanusport. Und da bewegt sich das dann in den Bereich Wildwasser. Wildwasser ist actiongeladen. So, alle Sportarten, die irgendwas mit Fun zu tun haben. Das ist natürlich immer ein guter Magnet für Jugendliche, um die für den Kanusport zu gewinnen.
Da gibt's aber ja jede Menge Möglichkeiten für Fun auf dem Wasser zu sorgen, oder?
Ja, auch unabhängig von der Bootsform. Sportarten jetzt in diesem Kanusport, die haben sich ja so weit entwickelt, aber auch durch die Anreicherung anderer Bootsformen, die jetzt irgendwann mal hip waren und Trend waren und sich jetzt aber auch zum Standard etabliert haben, zieht es natürlich wieder die Jugendlichen an, weil die sich jetzt doch wieder mehr dafür interessieren. Hey, finden wir cool? Ja, das wollen wir doch mal ausprobieren.
Also die Gewinnung von Jugendlichen für den Sport ist natürlich eine Herausforderung ja auch in allen anderen Sportarten tatsächlich. Was sind so weitere Herausforderungen für euch, wo ihr dran seid, wo ihr ja Gas geben müsst?
Da gibt's sicherlich eine Vielzahl. Aber wenn wir dabei bleiben, wie gewinnen und interessieren wir Jugendliche für den Kanusport oder auch Erwachsene? Wir haben mit sozialen Medien ja schon seit ein paar Jahren, sind wir am Start, müssen da mehr tun, das ist völlig klar.
Habt ihr jetzt auch einen Podcast?
Ja, jetzt auch einen Podcast, ja, ja, ist richtig. Genau. Dass Vereine sich moderner aufstellen, das ist auch eine Entwicklung, die in den letzten Jahren immer mehr kommt. Dass Vereine sich, auch das gehört dazu, sich immer mehr den Herausforderungen stellen, die wir jetzt haben. Thema Nachhaltigkeit, Thema Ökologie, Thema, wie gehen wir miteinander um? Also Inklusion, wie gehen wir mit anderen Geschlechtern um, ne, welche Sprache sprechen wir da? So, das sind natürlich auch immer ganz wichtige Themen, die sich auch der Kanu-Verband auf die Brust schreiben muss.
Nachhaltigkeit, auch ein ganz großes Thema bei euch, oder? Wie geht ihr damit um? Also wie kann man da sich auch nachhaltiger aufstellen und eben auch die Vereinsmitglieder mit einbinden, tatsächlich nachhaltiger den Sport auszuüben?
Das fängt bei der Tourenplanung schon an. Das ist natürlich so, wenn man eine Tour plant, vorher hat man sich da nicht groß, also 20 Jahre zurück, hat man sich keine Gedanken gemacht, ja, wir packen alle in ein Auto. Der Ansatz war früher schon da, je weniger, desto besser. Jetzt ist es natürlich so, dass man darüber nachdenkt, inwieweit kann man öffentliche, also Öffis, nutzen, um aufs Auto zu verzichten. Das geht aber natürlich nur bedingt, weil mit dem Seekajak, da brauche ich mir keine Gedanken machen, das Ding in die Bahn zu stopfen.
Ja, leider ja.
Faltboote, Aufblasboote, Subs, macht es die Sache natürlich viel leichter, das auch tun zu können. Aber das hängt von der Bootsform ab. Wie machbar ist das? Und es geht da letzten Endes drum, an die Grenze des Machbaren ranzukommen. Was können wir bei Touren, die wir im Verein durchführen, die wir im Verband machen, was können wir da tun, um so nachhaltig wie möglich zu sein? Und auch so realistisch nachhaltig wie möglich.
Dass man seinen eigenen Müll mit rausnimmt, war eigentlich eh immer schon auch ein Thema.
Kanu-Paddler-like, das haben wir schon immer gemacht.
Ja, jetzt geht man aber ja auch dazu über zu sagen, komm, ne, wir nehmen nochmal wirklich einen Müllsack mit und nehmen auch den Müll von anderen mit, weil wir sind da, wo der Müll liegt und können wir ihn auch mitnehmen.
Ne? Alleine aus dem Grunde, keiner will im Müll paddeln.
Klar.
Na, also wollen wir die Natur so erhalten, dass wir auch in den nächsten Jahren weiter paddeln können und Natur genießen.
Individualisierung ist auch ein ganz großes Thema tatsächlich ja auch, weil ja letzten Endes der Kanu-Freizeitsport ja auch viele individuelle Möglichkeiten bietet und ja unterschiedliche Bootstypen etc. pp.
Ja, grundsätzlich, weil nicht nur, dass wir unterschiedliche Bootsformen haben, in denen sich die Leute ausprobieren können, sondern aber auch je Bootsform habe ich die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Mhm. Ne, jetzt nur mal, weil es dann als Merkmalsausprägung durchaus deutlich wird, wenn ich beim SUP bin. Wir haben in den Vereinen Leute, die zappen schon ambitioniert. Und das geht schon Richtung Rennen. Wir sind aber noch nicht im Leistungssport. Mhm. Auch das ist Teil des Freizeitsportes. Ja, also auch das ist kein Amateursport. Wir haben gerade, was das Thema SUP anbetrifft, wenn man die Scheuklappen einfach mal absetzt, also nicht nur das reine Paddeln, auch das gehört zur Änderung der Vereinsstruktur dabei, dass man andere Angebote macht, die aktueller sind. Also ich habe Vereine, jetzt auch bei uns, in unserem Verein beim WSV Moers, machen wir schon seit Jahren Yoga-SUP zum Beispiel. Mhm. So, und damit bindet man natürlich auch die Menschen mit, die vorher mit Kanu überhaupt nichts zu tun hatten, die kennen aber Yoga, finden das super spannend, machen das und schon hat man die Verbindung, ja Moment, Yoga auf dem SUP will ich auch mal ausprobieren. Mhm. Die Leute, die dann auf dem SUP sind, das dauert auch gar nicht lange, jetzt will ich mich auch mal in Kanu setzen.
Klar, und die machen dann irgendwann die erste Tour und sind angefixt.
Geht sehr schnell,
ja. Mhm. Jetzt kann man ja, du hast eben Social Media ja angesprochen, wenn man bei Social Media mal so ein bisschen nach den Themen sucht tatsächlich, dann kriegt man ja auch unheimlich viele tolle Bilder geliefert von Menschen, die eben Touren machen, auch in NRW-Touren machen, wo man dann relativ schnell natürlich auch für sich selber den Schluss fasst, die Tour möchte ich auch mal machen. Wie plant man denn so eine Tour richtig, dass es eben sicher ist, nachhaltig ist etc.? Also wie planst du konkret eine Tour auf einem Fluss zum Beispiel, wo du vorher noch nicht gefahren bist?
Ja. Ansatzpunkt ist immer der gleiche. Bevor ich ein Gewässer befahre, geht es erstmal darum, dass ich mir natürlich die Information holen muss. Was sind da für Regelungen? Mhm. Welche Regelungen muss ich beachten? Die ja durchaus unterschiedlich sind, ob ich einen See habe, ob ein Großgewässer oder einen kleinen Fluss. Die Verbote, die da sind natürlich. Und es gibt auch Flüsse, die kontingentiert sind. Das heißt, man muss sich anmelden. Man
Obergrenze.
Darf nur, genau, Obergrenze an Leuten, die da auch paddeln können. Das ist das Erste, was ich mache. Zweitens muss ich mir natürlich darüber klar werden, also man paddelt eh nie alleine. Das sollte man vermeiden. Aber wenn man in der Gruppe unterwegs ist, auch da mal gucken, was ist das für eine Gruppe? Welche Strecke machen wir? Das muss für die Gruppe schaffbar sein. Das macht den Freizeitsport aus. Es muss der Gruppe Spaß machen.
Klar, wenn Stress aufkommt, dann hat die ganze Gruppe Stress dann an der Stelle.
Ja. Das sind die Grundüberlegungen. Man muss das Wetter im Auge haben, sodass man da immer mal guckt, okay, wie entwickelt sich das Wetter? Ne, wenn man immer einplant, wir paddeln zu besten Sonnenschein ohne Wind und je nach Bootsform. Beim SUP ist es besonders schlimm, ne, wenn sich jetzt rausstellt, ich fahre ja auch nie mit dem Wind los und gegen den Wind zurück, wenn die Leute am kaputtesten sind. Ne, auch das muss ich mit einplanen. Ich muss mit einplanen, dass die Leute, die mitfahren, also die Tourenteilnehmer, dass die Kälteschutzausrüstung. Bei SUPs ist es eben die Leash. Mhm. Schwimmweste, also Schwimmauftriebshilfe, obligatorisch.
Ne? Und gut schwimmen können ist keine Ausrede.
Schwimmfähigkeit muss auf jeden Fall gegeben sein. So, und dass den Tourenleitern natürlich auch irgendwelche Handicaps gemeldet werden, dass sie auch vernünftig damit umgehen können. So, dass die dann auch am Ende, und zwar alle, nach der Tour mit so einem breiten Grinsen aus der Nummer rausgehen und natürlich die nächste Tour machen wollen.
Klar, das wünschen wir uns natürlich alle. Hol uns nochmal einmal ab. Du hast gesagt, ich muss mich über das Revier informieren. Gibt's für dich die eine Internetplattform, die eine App, wo du diese Informationen herbekommst? Oder ist es tatsächlich sehr individuell, wie man sich diese Informationen beschaffen kann?
Da wir im Verband sind, der den BKV angeschlossen ist, ist es natürlich so, weil wir haben vom Kanu-NRW-Verband den Gewässerführer. Ist eine super Informationsquelle. Das gibt's als Buch, was man natürlich auch kaufen kann. Wir haben aber auch diverse andere Internetbetreiber, wie SUPscout zum Beispiel. So, nur ist es auch bei allen so, wenn wir den Gewässerführer haben, das Ding ist gedruckt und jetzt ändert sich was,
klar,
dann ist die Aktualität spätestens dann nicht mehr gegeben, sobald das Ding gedruckt ist, weil jede Änderung, die danach kommt, muss man dann natürlich nochmal nachgucken. So, auch bei SUPscout wird das nicht anders sein. Ne, die ändern auch nicht jeden Tag ihre Seite.
Klar.
So, aber als erste Informationsquelle, ne, in Berichte von Leuten, die Touren gemacht haben, wo hängt ein Baum im Wasser? Wo müsst ihr aufpassen? Wo sind die Ein- und Ausstiegsstellen? Wo sind Verbote? So, dann ist das meistens immer so eine Mischung. Ich gucke jetzt persönlich für mich immer den Gewässerführer, gucke mir die Tour an, gucke mir aber andere Berichte an, ne, die jetzt aktueller sind. Ne, wenn jetzt zum Beispiel eine Brücke gesperrt ist, weil da irgendwelche Bauarbeiten sind, Und da versuchen wir als Kanu NRW ja auch über unsere Internetseite und Plattform Infos weiterzugeben. Achtung, Neuigkeit, Brücke auf dem Fluss ist gesperrt, um die Paddler mit den möglichst aktuellen Infos zu versorgen.
Die Kanua-App ist ja zum Beispiel auch immer eine tolle Informationsquelle. Wetter hattest du auch angesprochen, natürlich auch ein immer relevanteres Thema tatsächlich, weil wir ja auch immer mehr Extremwetterlagen haben. Und je nachdem, welches extreme Wetter wir haben, kann ja so ein Fluss auch ein ganz anderes Bild auf einmal haben, binnen weniger Minuten tatsächlich auch.
Ja, grundsätzlich ist es so, weil wenn ich eine Tour plane und ich habe eine Gruppe dabei, das ist natürlich ein bisschen blöde, wenn wir einen Gewässerstand haben, der Gruppe zuträglich ist, also für schaffbar für alle.
Ja.
So, und es reichen 10 Zentimeter mehr, das ist eigentlich noch übertrieben, um den Charakter eines Flusses schon ein ganzes Stück verändern zu können. So, das bedeutet auch, dass da auch die Anforderungen an die paddlerischen Fähigkeiten dann gestiegen sind. So, und das ist natürlich immer ein Punkt, den ich dabei berücksichtigen muss.
Und vielleicht tatsächlich auch mal gucken, was ist in den Tagen zuvor gewesen. Ne? Dann kommt dann vielleicht aus den Bergen nochmal Wasser nochmal hinterher, was man erst mit Zeitverzögerungen hat tatsächlich dann vor Ort.
Ja, umgekehrt genauso. Ne? Wenn der Gewässerstand abnimmt, dann fahre ich natürlich, dann wird es nicht unsicherer. So, aber dann muss ich natürlich gucken, ab wann darf ich nicht mehr fahren? Weil gerade bei den Flüssen ist es so, unter einer bestimmten Mindesttiefe fängt es an, dass da Regelungen herrschen, dass sie dann auch nicht mehr befahren werden können. So, und dann stehe ich da mit der Gruppe und gehe Kuchen essen, weil paddeln ist
dann. Ist dann nicht mehr möglich. Also auch das definitiv vorher checken. Was packst du denn immer mit ein, wenn du auf Tour gehst? Also gibt's so Dinge im Equipment-Bereich, wo du sagst, die sind immer dabei. Klar, die Weste hast du eben angesprochen, die Leash, aber es gibt weitere Dinge, wo du sagst, die sind für mich einfach sicherheitsrelevant, beziehungsweise die machen für mich das Paddeln einfach angenehmer.
Ja, das ist aber sicherlich ein bisschen abhängig von der Bootsform, mit der man gerade unterwegs ist. Wenn ich das jetzt in die einzelnen Bootsformen strukturiere, wenn ich mit dem Seekajak auf der Küste unterwegs bin, dann ist es natürlich so, klar habe ich meine Schwimmauftriebshilfe dabei, als Feststoffweste. So, natürlich habe ich ein Paddel mit einer Paddelsicherungsleine. Ne, wenn ich mal aussteige, man macht den Wiedereinstieg, da ich mich nicht ums Paddel kümmern muss, weil ohne Paddel im Küstenbereich, das wird schwierig. Ja. So, natürlich habe ich auch immer ein Ersatzpaddel dabei, vorne, weil nicht nur für mich, sondern auch für andere, wenn die ihr Paddel verlieren. Natürlich habe ich auch immer ein Kommunikationsmittel dabei. Wir machen das meistens, wenn wir in der Gruppe sind, wir haben Walkie-Talkies, einer vorne, einer hinten.
Ah, okay.
Dass wir die Gruppe uns da austauschen können und nicht nur mit Handsignalen arbeiten müssen. Das hat sich schon bewährt. Eine Signalpfeife, ne, so dass man auch akustische Signale mitmachen kann, Kompass im Küstenbereich, damit man sich orientieren kann, eine Karte. Man muss auch gelernt haben, mit dieser Karte auszukommen. Das ist vormals im Küstenbereich so. Wenn ich im Wildwasserbereich bin, dann habe ich einen Wurfsack dabei. Dann habe ich einen Helm auf. Wenn ich im Subbereich bin und ich bin im Wildwasser, habe ich noch Knieprotektoren, Ellenprotektoren. Also ich passe meine Sicherheitsausrüstung, und das muss ich auch tun, wenn mir der Sport weiterhin Spaß machen will und ich dann nicht final im Krankenhaus lande, muss und sollte ich meine Sicherheitsausrüstung natürlich dementsprechend anpassen.
Also immer individuell gucken, was das jeweilige Revier, der jeweilige Bootstyp tatsächlich dann auch braucht. Jetzt hast du ja viel schon gesehen auf und im Wasser. Was sind so für dich die schönsten Reviere? Wo würdest du sofort sagen, da würde ich jetzt sofort hinwollen, wenn ich es könnte?
Also außerhalb von NRW.
Du darfst gerne auch Wünsche außerhalb von NRW
äußern. Es gibt natürlich immer Ziele, die super schön sind. Mich treibt es aber in der Tat, war auch aufgrund der Kürze, da ich so viel zu tun habe, habe ich ja natürlich nie so viel Zeit.
Ja.
Aber gerade die Ruhr auf dem ganzen Stück bietet so viel Schönheit, die man genießen kann. Und vor allem dieses Wechselspielchen, und das kann man auch nutzen zwischen, ich will jetzt ein sportliches Erlebnis haben, und das geht bei allen Bootsformen. Auf der Ruhr, egal wo, habe ich immer Stellen, wo es sportlicher zugehen kann, zum Beispiel bei Hatting, lange Bootsrutsche, Kehrwässer, Isenschwall, wo man immer eine Menge ausprobieren kann und sich verbessern kann. Auch die Erft bietet Möglichkeiten, genau wie jeder andere Fluss. Genauso ist es so, wenn ich sage, ich will jetzt eine entspannte Tour machen, bietet die Ruhr, genau wie jeder andere Fluss, die Möglichkeiten. Und ich kann es für mich aussuchen, was ich denn jetzt haben will. Auf dem Rhein, wenn ich jetzt Mehrtagestouren mache, ist natürlich ein Erlebnis.
Also das so deine Top-Highlights sozusagen hier in NRW. Und wenn wir doch mal außerhalb von NRW gucken, wo würdest du sagen, das muss man mal gemacht haben?
Kroatien wäre so ein Thema.
Gerade so für Wandertouren
auch. Ja. Mhm. Na, auch für Wildwasser. Mhm. Gerade so Albanien, die haben auch viele kleine Wildflüsse. Das hat mich immer mal schon gereizt. Bosnien-Herzegowina, weil da eine Inselkette davor ist, wo man auch mehrere Bootsformen nutzen kann. Wir haben aber auch Orte, die näher liegen. Wir haben jetzt schon seit mehreren Jahren, haben wir immer so verlängerte Wochenendtouren gemacht, nach Lübeck zum Beispiel, nach Amsterdam zum Beispiel. Wo durch die Kanäle, Städtetouren. Lübeck ist immer ganz schön, Trave, die Wakenitz, die bis zum Ratzeburger See hochgeht. Man kann also lange Touren machen, man kann auch kurze Touren machen. Und der Weg zur Lübecker Bucht, um mal Welle zu genießen an der Küste, mit welcher Bootsform auch immer, da spielt die Vielfaltigkeit eine Rolle.
Gibt's für dich dann in Zukunft noch so Dinge, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall auch im Verband noch anschieben, das möchte ich vorantreiben, das ist für mich ein großes Thema, ein Herzensthema vielleicht sogar?
Jede Menge. Grundsätzlich, im Ausbildungsbereich kann man nie genug tun. Da haben wir uns natürlich noch ganz, ganz viele Sachen vor die Brust genommen. Wir sind gut, kann man nicht anders sagen. Aber das bringt uns in die Pflicht, noch besser zu werden. Das ist einfach so. So, wir haben viele Punkte, die wir jetzt auch in die Ausbildung, also so in die Grundausbildung, in die Einstiegsqualifizierung mit reinnehmen können, als auch in die Fortbildung für Trainer, egal welcher Bootsform. Gerade was die Themen Inklusion und Co. anbetrifft, ist gerade ein aktuelles Thema. So, und da bauen wir natürlich mehr auf. Das Thema Sicherheit, DKV startet ja jetzt auch eine Sicherheitskampagne, wo kleine Clips bei TikTok veröffentlicht werden, die nicht nur Organisierte nutzen können, um sich zu informieren. Wie nutze ich eine Schwimmweste? Was ist mit Wurfsack? Was brauche ich für Suppen? Wie paddel ich richtig im Kanadier beziehungsweise sicher? Das werden sicherlich alle Themen sein, die jetzt kurz-, mittelfristig, langfristig auch kommen.
Perfekt. Also ich merke schon, dir geht die Arbeit nicht aus, aber dir geht die Leidenschaft auch nicht aus für diesen Sport. Das ist das Schöne. Marc, dann sage ich dicken Dank für das wunderbare Interview. Bin gespannt, von welchen Dingen aus dem Verband du dann demnächst auch berichten wirst und auf welchen Seen und Flüssen man sich demnächst trifft, weil da bist du ja die meiste Zeit tatsächlich. Und wir zwei sehen uns dann sicherlich auch auf der Boot.
Alles klar.
Danke, Marc.
Ja, gerne.
Das war also die dritte Folge des Paddelschlag-Podcastes des Kanuverbandes NRW. Wenn ihr mehr über den Verband und zum Beispiel über eine Mitgliedschaft im Verein oder eine Einzelmitgliedschaft erfahren wollt, findet ihr alle Informationen auf kanu-nrw.de. Dort gibt es natürlich auch wertvolle Tipps zum Thema Routenplanung für Wandertouren. Und in dem Zusammenhang kann ich euch persönlich auch nur nochmal die Kanua-App empfehlen. Und jede Menge weitere Informationen haben wir euch auch in den Shownotes zusammengefasst. Das war's für diese Folge. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Paddelschlag-Podcast.